Ich auch einen schönen guten Morgen sagen. Mich freut sehr, euch wieder zu sehen. Schon wo ich hergefahren bin, haben wir gedacht, den und den werde ich wieder sehen. Sind wieder aus dem Urlaub zurück. Ich hoffe, ihr konntet euch gut erholen und hattet eine schöne Zeit als Familie. Und mich freut's, wie gesagt, euch wieder zu sehen. Paulus hat mal in einem Brief geschrieben, durch Gnade bin ich, was ich bin. Und wenn wir dieses Lied hier eben auch gesungen haben, so dürfen wir immer mehr verstehen, es ist nicht durch uns, sondern durch Christus in uns geschehe. Durch Christus stehst du in dieser Gnade, in der du bist. Er hat dich herausgerettet aus der Macht der Finsternis. Er hat dich versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Er hat dich begnadigt, um es auf der Bausprache zu sagen, du warst ein elender Lump. Und Gott hat dich aus diesem Dreck rausgezogen, hat dich abgewaschen von all deiner Schuld und Sünde, hat dich in seine Gemeinde gestellt, hat dich in das Reich seines Sohnes gestellt. Und jetzt darfst du mit ihm leben und darfst dich von ihm verändern lassen. Du darfst dich sogar ausstrecken danach, Gott immer besser zu gefallen. Hast du das gewusst? In Christus bist du vollkommen. Aber dein Lebenswandel, das, wozu du jetzt hier bist, ihm zu dienen, du darfst dich danach ausstrecken, darin immer mehr dem Herrn Jesus ähnlicher zu werden. Und wenn wir immer mehr dem Herrn Jesus ähnlicher werden, so wird unser Lebenswandel auch immer schöner vor Gott werden. Es geht nicht um Sünde, sondern es geht hier einfach um das, dass er dich verändert in das Bild seines Sohnes. Heute wollen wir gemeinsam im ersten Thessalonicher Brief weiterlesen. Ich habe die Predigt überschrieben mit Reden und Leben im Dienst für den Herrn. 1. Thessalonicher Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Ich bin heute Morgen war voll nett, bin gerade übergangen und habe mir noch Wasser geholt zum Trinken. Und dann wurde meine Demut auf die Probe gestellt. Ein kleiner Junge steht vor mir und sagt, dein Schuh ist offen. Und dann lacht er und sagt, du hast dich vor mir verbeugt. Super. Voll nett. Also es ist immer spannend in der Gemeinde. Na gut. 1. Thessalonicher, Kapitel 2. Ich lese mal die ersten 12 Verse aus dem zweiten Kapitel. Denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir doch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium zu verkündigen unter viel Kampf. Denn unsere Verkündigung entspricht nicht dem Irrtum, noch unlauterem Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch, nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch, von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können. Sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns so lieb geworden seid. Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühen, denn wir arbeiten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen, und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder, und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gott würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Wieso war der Eingang, wo Paulus hier sagt im Vers 1, warum war er nicht vergeblich? Woran konnte man das erkennen, dass diese Arbeit und diese Mühen an den Thessalonichern nicht vergeblich war? Es ist Leben entstanden. Menschen sind vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Sie haben das Evangelium verstanden unter Umständen, unter Bedrängnissen, unter Ängsten und haben das Evangelium verstanden, sind auf die Knie gegangen, haben Gott um Vergebung ihrer Schuld gebeten und sind aufgestanden als Erlöste, sind aufgestanden als Kinder Gottes. Es ist Leben entstanden, Leben aus Gott. Und Paulus hat ihnen das Evangelium verkündigt. Und er ruft sie selber zu Zeugen auf und sagt, ihr wisst doch, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war. Du weißt doch vielleicht die Zeit, als du dich vor dem Herrn gebeugt hast und um Vergebung gebeten hast, als er dir neues Leben gegeben hat. Du weißt doch. Und Paulus greift hier auf und beschreibt, was denn vorher war. Und das ist so eine interessante Geschichte hier, wenn wir nach Philippi schauen, weil er sagt, im Vers 2, zuvor hatten wir gelitten in Philippi. Es war eine Situation, wo wir gesagt haben, wenn das so ist, wenn das so mit Kämpfen verbunden ist, das Evangelium, wenn es so mit Kämpfen verbunden ist, nur weil wir Menschen Gutes bringen wollen oder Gutes tun wollen, dann lassen wir es besser. Tu niemand etwas Gutes und du hast keine Sorgen. Habe ich mal gehört. Okay, ist das richtig? Nein, ist nicht richtig. Sondern der Wert des Evangeliums und das, was der Wert des Evangeliums für den einzelnen Menschen ist, ist unsagbar groß und wichtig. Und deswegen war auch der Kampf für sie wichtig, ihn zu bestehen, oder? Deshalb war auch dieser Kampf, weil der Feind Gottes nicht schläft und nicht will, dass das Evangelium weiter verkündigt wird. Sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, auch das wussten sie, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkündigen unter viel Kampf. Was ist in Philippi gewesen? Vielleicht schauen wir uns die Situation mal an. Schlagen wir gemeinsam auf, der Apostelgeschichte, Kapitel 16. Von Vers 23 weg. Wir kennen diese Begebenheit, den Kerkermeister von Philippi. Aber was ist hier passiert? Sie haben das Evangelium verkündigt und dann heißt es, und dann, wenn wir von Vers 20 weglesen, da heißt es, und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen, diese Männer, die Juden sind, bringen unsere Stadt in Unruhe und verkündigen Gebräuche, welche anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Und die Volksmenge stand ebenfalls gegen sie auf und die Hauptleute rissen ihnen die Kleidung ab und befahlen sie mit Ruten zu schlagen. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Boah. Ohne Gerichtsurteil wurden sie massivst misshandelt, geschlagen und ins tiefste Loch weggesperrt. Sie haben die frohe Botschaft verkündigt. Was ist das Evangelium für ein Anstoß für jemand, der es nicht hören will? Und was ist es für ein Segen für jemand, der es hört und hören möchte? Misshandelt und dennoch Freudigkeit in ihrem Gott. Wie kann das zusammenkommen? Wie kann das funktionieren? Wie kann das funktionieren? Vers 25 in der Apostelgeschichte. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Um Mitternacht. Um Mitternacht, als die Nacht am finstersten ist, als es am dunkelsten ist, vielleicht hast du auch solch eine Mitternacht, bei dir ist es finster und dunkel und du weißt nicht mehr, was wird morgen sein. Um Mitternacht fangen sie an zu beten. Im Jakobusbrief steht dazu etwas ganz, mit ganz schlichten, einfachen Worten. Jakobus 5, Vers 13. Und in dieser Situation ist dieses Wort lebendig geworden. Da heißt es, leidet jemand von euch Unrecht, und es war Unrecht, was sie gelitten haben, er soll beten. Das haben sie getan. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Das haben sie getan. Sie haben gesungen. Zuvor haben sie gebetet. Und sie haben eine Ermutigung vom Herrn bekommen, dass sie singen konnten danach. Wir lesen das in Hiob, da heißt es, wo ist Gott, mein Schöpfer, der Loblieder gibt in der Nacht? Und es war tiefste Nacht. In dieser Situation, in ihrem Dienst, haben sie sich mit ihrem Herzen zu ihrem Schöpfer gewandt und haben gebetet. Und er hat ihnen ein Loblied auf den Mund gelegt. Nicht durch sie, sondern durch Christus in ihnen. Und er hat ihnen ein Loblied in den Mund gelegt, dass sie singen konnten und dass sogar die anderen Gefangenen Trost fanden. Denn da heißt es, und sie hörten ihnen zu. Und aus dieser Situation haben sie Freude geschöpft, auch den Thessalonichern das Evangelium zu verkündigen. An einer Stelle sagt Paulus mal, wir waren so am Boden, dass wir den Tod schon vor Augen gehabt haben. Und Gott ließ es so weit zu, damit sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Schöpfer setzen, sondern nicht auf sich selber. Und wir kommen manchmal in Notsituationen, da wissen wir halt nicht mehr, was wir tun sollen. Aber dann lass uns an dieses Wort denken, damit wir unser Vertrauen auf unseren Schöpfer richten, damit wir unser Vertrauen auf ihn richten und nicht auf unsere Kraft. Und manchmal braucht es einfach lange Wege, bis wir kapitulieren, bis wir lernen von ihm. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Lass dir Mut machen. War die Verkündigung deswegen einfacher für sie? Weniger Anfechtung? Nein. Denn er sagt, unter viel Kampf war diese Verkündigung. Es waren viele Widersacher da, aber eine Tür war offen und sie konnten reden. Unter viel Kampf. Vers 3 in Thessalonicher Brief. Denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug. Also muss es doch Verkündiger geben, die im Irrtum verkündigen. Es muss Verkündigungen geben, die mit listigem Betrug einhergehen. Und es muss Verkündigungen geben, die unlautere Absichten haben. Aber genau das hat Paulus nicht getan und Silas und Timotheus. Sie haben das nicht getan. Ihre Verkündigung war eben aufrichtig. Es war keine List dahinter. Keine Nebengedanken vielleicht. Habe ich einen Vorteil davon? Und er war nicht im Irrtum, nicht aus dem Irrtum. Im 1. Petrusbrief können wir das lesen. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 16 beschreibt Petrus die Situation, dass wir Augenzeugen dieser Dinge waren. Das, was wir euch sagen, wir sind Augenzeugen davon gewesen. Es ist keine Legende, was wir euch erzählen, sondern es ist wahrhaftig passiert. Wir sind Augenzeugen dieser Dinge gewesen. Und sie sind nicht irgendwelchen klugersonnenen Legenden gefolgt, sondern sie sind der Wahrheit gefolgt. 1. Petrus Kapitel 1 von Vers 16 weg, könnt ihr das sehen. Und dann sagt Petrus noch, und weil wir Augenzeugen sind, tut es euch gut, dass ihr auf das Wort Gottes achtet, wie auf ein Licht, wie auf eine Lampe in der Nacht. Denn die Dinge, die wir euch verkünden, sind Wahrheit. Gott hat Paulus für tauglich befunden, mit dem Evangelium betraut zu werden. Vers 4. Sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch. Nicht als solche, die Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Ich weiß nicht, ob wir Paulus für tauglich befunden hätten. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Wir hätten wahrscheinlich die Gemeindetüren verschlossen vor der Bekehrung dieses Mannes. Lass uns mal gemeinsam aufschlagen, 1. Timotheusbrief, Kapitel 1. Ein paar Seiten weiter. Da heißt es, und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es in unwissend im Glauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeigt, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Die Gemeinde war erstaunt, dass der sie verfolgt, nun das Evangelium verkündigt. So radikal ist die Veränderung, die Gott in einem Menschenherz vornimmt. Und Paulus nimmt sich als Beispiel und sagt, ich bin der größte Lump von allen. Ich rede jetzt einfach mal so salopp. Ich bin der größte Lump von allen und Gott hat mir vergeben und hat mir das Evangelium anvertraut und an mir könnt ihr sehen, wie groß die Gnade Gottes ist, weil ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt, die Gott von Herzen lieb hat, für die er sein Leben das Leben seines Sohnes gegeben hat, habe ich verfolgt. Ich habe sie schlagen lassen. Ich habe sie auseinandergerissen, die Familien. Habe vielleicht den einen oder anderen ermordet. Ich, der größte Lump von allen. Gnade und Wahrheit gehören immer zusammen. Paulus beschreibt die Gnade, die an ihm widerfahren ist, und er beschreibt auch die Wahrheit, die über seinem Leben stand. Sonst wäre die Gnade nicht so hervorgestochen. Wissen wir noch, wovon uns der Herr herausgerettet hat? Weißt du noch, um der Sünde willen, wo er dich herausgerettet hat? Weißt du noch, dass er dich gereinigt hat? Es ist wichtig, weil in diesen Maßen kannst du auch anderen begegnen. Paulus wurde für tauglich befunden mit dem Evangelium. Er war ein Lehrer, sondersgleichen sogar so, dass Petrus schreiben musste in seinen Briefen, also in den Briefen von Paulus, ist manches schwer zu verstehen. Und manche verdrehen das dann gerne und machen eine eigene Lehre draus, sagt er. Was aber ist mit uns? Sind wir auch betraut mit dem Evangelium? Bist du auch betraut mit dem Evangelium? 1. Petrus Kapitel 3, Vers 15, da heißt es, seid aber allezeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von dir fordert, über die Hoffnung, die in dir ist. Auch wenn du kein Lehrer bist wie ein Paulus hier oder ein Petrus, so ist doch in deinem Leben was entstanden, Klammer auf, wenn es denn entstanden ist und du dich zu Jesus bekehrt hast, Klammer zu, von dem du Rechenschaft geben kannst. Von dem du sagen kannst, meine Hoffnung besteht darin, dass Christus für mich bezahlt hat. Und er hat mir ein neues Leben gegeben. Darin besteht meine Hoffnung. Und der andere sieht es vielleicht und sagt, wieso kannst du so gelassen durch diese Welt gehen, wo doch alles den Bach runtergeht? Meine Hoffnung ist Christus. Weder ich bin's, noch die Politik, noch die Technik. Meine Hoffnung ist Christus, weil er mich geliebt und sein Leben für mich hingegeben hat. Du kannst es jemand sagen. Ich bin mal morgens um 4 Uhr bei einer Diskothek gewesen. Ich habe mir gedacht, okay, da kann man bestimmt Flyers verteilen und so weiter. Und für die Jugendliche auch. Gibt gute Traktate, wenn es um Drogenprobleme geht und so weiter. Und dann kommen welche raus und es war Winter, ich war bis hier einpackt mit Tee dran. Ich weiß nicht, wie gescheit das war, der Herr weiß es. Und sie kommen dann raus und sagen, wieso stehst du um diese Zeit bei dieser Kälte hier mit dem kleinen Tisch und Tee? Warum machst du das? Das war eine gute Frage. Ich habe nur eine Antwort gewusst. Gott hat mir ein neues Leben geschenkt und ich möchte euch davon was abgeben. Das war keine theologische, hochwertige Antwort oder so. Aber das war das, was mir momentan eingefallen ist. Gott hat mir ein neues Leben gegeben und ich möchte euch davon was abgeben oder euch was davon erzählen. Sie sind weitergegangen. Was daraus wurde, weiß ich nicht. Vers 5, da heißt es, Paulus ist nie mit Schmeichelworten umgangen. Oh, umso mehr ich mir Gedanken gemacht habe über diesen Text, zuerst überfliege ich ihn ja und dann schaue ich ihn tiefer und tiefer an und denke, es wird immer enger bei einem selber, weil man merkt, wo es bei einem selber hängt und wo wir Veränderung brauchen. Also, bei all dem, was ich euch erzähle, ich habe es zuerst mir gesagt und weiß wohl, dass auch ich Veränderungen brauche. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge. Schmeichelworte, was ist denn das, ein Schmeichelwort? Naja, Schmeichelworte kennt man meistens, wenn man vielleicht beim hohen Chef antreten muss oder beim Bürgermeister oder sonst was. Man kann es auch in der Bibel nachlesen, wie die Rechtsanwälte kommen. Tertullus heißt einer und Paulus haben möchte, dass sie ihn hinrichten können. Sehr gesalbte Worte und so weiter. Schmeichelworte, die angenehm sind, die den anderen vielleicht ehren, die vielleicht geheuchelt sind. In Jesaja 30, Vers 10 heißt es mal so, da wird zu den Propheten gesagt, also sagen die Leute zu den Propheten, schaut uns nicht das Richtige, sondern sagt uns angenehme Dinge. Angenehme Dinge. Da hat Paulus gesagt, Mensch, ihr Thessalonicher, ihr seid schon rechte Leute. Alles okay. Wir machen es so, ihr betet jetzt ein wenig und dann verändert euch euer Leben und vielleicht könnt ihr nur dies und jenes machen und Gott liebt euch. Naja, das hätte sich jetzt vielleicht schön angehört. Paulus hätte keinen Kampf gehabt und er hätte in Frieden weitergehen können. Sie wären tot geblieben, gestorben, in die Hölle kommen. Und der Ewigkeit, wozu bracht, wo Gott nicht will, dass der Mensch ist. Schmeichelworte. Wenn einer dem anderen zurechtweist, wird zuletzt mehr Gunst finden als derjenige, der mit der Zunge schmeichelt, heißt in Sprüche 28. Sprüche 29 heißt es, wer seinem Nächsten schmeichelt, der stellt seinen Füßen ein Netz. Heieiei, und das passiert so schnell. Hier geht's nicht darum, dass du unfreundlich bist oder schroff dem anderen gegenüber, sondern hier geht es darum, die Liebe in Wahrheit zu sagen. Der Ton macht die Musik. Der Ton macht die Musik. Ja. Verblümte Habsucht. Apostelgeschichte 24 können wir etwas über verblümte Habsucht lesen. Felix, der Statthalter, bespricht sich immer wieder mit Paulus und dann finde ich es so interessant. Gott tut hier kein Schild vorne hin, dass man nicht neiblicken kann, sondern er fügt hinzu, denn er dachte, dass er vielleicht Geld von ihm bekommt. Verblümte Habsucht. Er geht immer wieder und redet mit ihm, weil er denkt, naja, vielleicht irgendwann kriege ich was. Oder ich habe einen Vorteil daraus. Und so sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, als er sie aussendet, die 70, da sagt er zu ihnen, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt auch. Ich finde es so interessant, wenn ihr das Leben von Paulus seht, mit welcher Sorgfalt er um das Evangelium bedacht war. Hier bei den Thessalonicher lesen wir später noch, sie haben gearbeitet Tag und Nacht, warum? Zum einen, dass sie den Thessalonichern nicht zur Last fallen und zum anderen, dass sie auch dem Evangelium keinen Anstoß geben. Weil man hätte leicht denken können, die reden schöne Worte und reden von der Lösung und eigentlich wollen sie bloß unser Geld. Wie schlimm, wenn sowas entsteht. Gerüchte gibt's genügend. Aber hier den Nährboden schon zu nehmen, indem sie sagen, wir arbeiten und versorgen uns selber. Ja. Also wir können so manches hier heraus lernen. Vers 6, da heißt es, wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können. Und doch haben sie nicht die Ehre bei Menschen gesucht. Im Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 41, da heißt es, da sagt der Herr Jesus, ich nehme nicht Ehre von den Menschen. Und ich merke immer mehr, umso mehr ich mich mit dem Text befasse, wie sehr Paulus Jesus nachgeeifert ist, wie sehr er diese Dinge, die er von seinem Herrn gelernt hat, umgesetzt hat und wie es sein Leben ausgemacht hat, so dass auch er und seine Mitarbeiter nicht die Ehre von Menschen suchten. Wir dürfen in all den Dingen lernen und dazu möchte ich uns einfach Mut machen und ich nehme mich hier nicht raus. In Johannes 12 sehen wir auch die Auswirkungen davon, wenn wir Ehre von Menschen nehmen, da heißt es, dass viele Oberste glaubten zwar an Jesus, aber sie bekannten ihn nicht. Und hier kommt eine niederschmetternde Aussage. Da heißt es dann, denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre bei Gott. Ich habe das ganz interessant im Mittelaltermarkt gemerkt. Ich war mit drei Männern in der Ausstellung, das war schon 11:45 war es so nachts. Und wir haben über die Schöpfung geredet. Dann kam die Sprache von den Kindergärten, was dort verkündigt wird, was gelehrt wird, das Ganze, was Gender angeht. Und die Väter waren entrüstet, wie kann man sowas weitergeben. Warum muss mein Kind überlegen, ob es ein Mann oder ob es ein Mädchen oder ein Junge ist? Wieso? Wie kann das sein? Und ich habe beim Gespräch mit ihnen gesagt, wisst ihr was? Wir waren vor dem Bildstand. Ich habe gesagt, das Beste, was ihr euren Kindern antun könnt, das Beste, was ihr als Väter für eure Kinder tun könnt, sind klein die Kinder. Lies mit ihnen in der Kinderbibel. Und dann hat es bei einem Mann sofort geschaltet. Der hat nachgedacht. Da ging es wieder um die Genderfrage. Da sage ich, schau, und wenn du die erste Seite der Bibel liest, dann liest du schon von der Schöpfung von Mann und Frau. Und Gott schuf sie männlich und weiblich. Und sofort hat dein Kind eine Identität bekommen. Gott liebt dich, er hat dich gemacht und er hat dich als Junge und er hat dich als Mädchen gemacht. Dein Kind bekommt eine Identität, das, was ihm geraubt wird. Und dann denkt der Mann weiter. Nee, das kann ich nicht machen. Ja, wieso? Mein Kind wird ausgestoßen von der Klassengemeinschaft, wenn die erfahren, dass ihr Papa mit ihnen in der Kinderbibel liest. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre bei Gott. Das hat Auswirkungen für einen Mensch. Es war noch ein schönes Gespräch, aber so, das war das Markanteste, was mir da an dem Gespräch hängen blieb. Die Verse 7 bis 12, die zeigen schön das Verhalten, das Paulus gegenüber den Thessalonichern gehabt hat. Etwas, was unseren Herrn Jesus vollkommen ausmacht. Was, wenn ihr an den Herrn Jesus denkt, was macht ihn vollkommen aus? Mal bloß so spontan, was fällt euch ein? Freiwillige vor. Ihr werdet nichts Falsches erwischen. Wie war er? Ich hätte wahrscheinlich auch nichts sagen. Wie war er? Wenn du an ihn denkst. Wir machen es ganz einfach. Der Markus liest mal einen Vers vor. Und zwar Johannes 1, Vers 14.
Ja. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
Super, vielen Dank, Markus. Der Herr Jesus ist voller Gnade und Wahrheit. Und, es ist ein Bindewort dazu, Gnade und Wahrheit. Nicht Gnade allein und nicht Wahrheit allein, sondern Gnade und Wahrheit. Bei all dem Handeln, was wir am Herrn Jesus sehen, werden wir immer sehen Gnade und Wahrheit. Als die Frau, die im Ehebruch erwischt wurde, zu ihm geführt wurde und alle dastehen und sagen, was sollen wir mit ihr tun? Sollen wir sie steinigen? Er hat in Gnade und Wahrheit gehandelt. Er hat nicht gesagt, ist nicht so schlimm oder so, was sie gemacht hat, sondern wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Boah, hart. Und dann, als einer nach dem anderen gegangen ist, sagt er, haben sie dich nicht verurteilt? Nee, Herr, gut, ich verurteile dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Tu das nicht mehr. Begnadigt, Gnade und Wahrheit zusammengenommen. Wir sind manchmal sehr hart, wenn wir über den Einzelnen richten, sage ich mal. Wie kann der nur? Aber man lässt die Gnade hinten runterfallen, ohne dass man Sünde nicht Sünde nennt. Sünde, Sünde bleibt Sünde. Ehebruch bleibt Ehebruch. Diebstahl bleibt Diebstahl. Und das sind die zwei Leute, der Pharisäer, der zum Tempel geht, und der Zöllner, die da kommen, und der Pharisäer die Wahrheit sieht und sagt, ich danke Gott, dass ich nicht so bin wie der da hinten. Und der reuige Sünder, der sich an die Brust schlägt und sagt, Gott sei meiner Seele gnädig. Er hat die Wahrheit erkannt, aber hat auf die Gnade auch gehofft. Gnade und Wahrheit gehören beim Herrn Jesus zusammen. Und darin müssen wir lernen, wenn wir den Herrn Jesus verkündigen, ich als allererstes, ich nehme mich hier nicht raus, dass die Gnade und die Wahrheit zusammen gehören. Gnade ohne Wahrheit ist herzlos. Ja, geh nur weiter da drüben. Ach ja, da geht's 3 Meter runter, weiß ich schon, aber ist doch dein freier Wille. Die Wahrheit sagt, wenn du weitergehst, wirst du runterfallen. Gnade und Wahrheit gehören zusammen. Und hier können wir das in den Versen so wundervoll lesen. Vers 7, wie Paulus hier reagiert. Danke, dass ihr so geduldig seid, weil ich brauche immer voll lang, bis ich alles wieder herblättert habe. Da heißt es Vers 7, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihr Kind pflegt. Die Familie Haas darf das gerade so schön erleben, wie eine stillende Mutter ihr Kind pflegt. Und dieses Bild nimmt Paulus her und sagt, und so waren wir in eurer Mitte. Und was macht die stillende Mutter? Sie gibt dem Kind diese Muttermilch, die vernünftig und gut ist. Und Paulus, wir lesen im 1. Petrus 2, Vers 2 von der vernünftigen Muttermilch, die das Wort Gottes ist. Euch zu versorgen mit dem Wort Gottes, darin zu leben, zu lesen und das zu zeigen. Vers 8. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Boah, was für eine Herzlichkeit können wir hier lesen, was für eine tiefe Liebe. Obwohl mit Sicherheit da Schuld da war, obwohl mit Sicherheit, Dinge da waren, die schräg waren, die aber korrigiert werden konnten, weil er sie liebevoll korrigiert hat. Das Leben mitzuteilen, und das ist so schön, ich weiß nicht, wie oft ich den Vers schon zitiert habe, aber im ersten Johannes 1, Vers 38 und 39, da können wir sehen, wie zuerst im Vorfeld Johannes der Täufer auf Jesus hinweist. Und dann sehen die Jünger das und sagen, Jesus, der ist es. Sie gehen ihm nach und Jesus dreht sich um. Was sucht ihr? Und sie fragen, Herr, wo wohnst du? Ihr habt nicht gefragt, was ist deine Lehre zu dieser Thematik, sondern Herr, wo wohnst du? Und der Herr Jesus hat sie mitgenommen zu sich und sie durften in seine Mietwohnung gehen. Interessant, gell? Der Herr Jesus hat in einer Mietwohnung gewohnt. Durften in seine Mietwohnung gehen und durften einfach mit dem Herrn Jesus zusammen sein in seiner Wohnung und durften sein Leben ein Stück weit sehen. Und danach gingen die Jünger 3 Jahre mit ihm und konnten sein Leben sehen. Und Paulus nimmt es her und sagt, wir haben euch, weil wir euch so lieb gewonnen habt, unser Leben gezeigt. Schau her, so leben wir. Ha, ja, da sollt ihr mal aufräumen. Ja, stimmt. Ja, okay, so leben wir. Sie hatten tiefen Einblick. Vers 9. Könnt ihr noch? Gut. Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühen, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Keinen Anstoß zu geben bei der Verkündigung. Sie arbeiteten Tag und Nacht, das, was wir vorher schon geredet haben. Dem Evangelium kein Anstoß zu sein, auch das können wir hier davon lernen. Ja. Ihr selbst seid Zeugen, Vers 10, und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder. Was für eine Herzlichkeit hier und was für eine Ausdauer, das Wohl des Nächsten zu suchen. Umso mehr wir uns mit diesem Text befassen, umso mehr merkt man, wie bei uns Luft, okay, bei mir Luft nach oben ist. Aber es soll uns ermutigen zu lernen aus dem, was wir hier lesen. Er nimmt die Geschwister als Zeugen her, ihr könnt es doch sehen. Und für Dinge, die die Geschwister nicht sehen können, nimmt er wiederum Gott als Zeugen her und sagt, Gott ist mein Zeuge. Und das finde ich sehr herausfordernd. Kannst du sagen, Gott ist mein Zeuge, dass ich aufrichtig dies und jenes getan habe. Gott und der Markus ist mein Zeuge, dass ich dies und jenes aufrichtig gemacht habe. Da hast du einen Augenzeugen, der sieht, was er vor Augen hat, und du hast Gott, der die Herzen prüft. Und so konnte er sagen, ihr und Gott, ihr seid Zeugen von unserem Verhalten euch gegenüber. Puh. Sehr herausfordernd. Ermahnung, Ermutigung, wie ein Vater seine Kinder etwas beibringt. Wenn du deinem Kind mal einen Akkuschrauber in die Hand geben hast und ihm gezeigt hast, wie er eine Schraube reindrehen soll, dann machst du nicht so, machst die ganze Zeit und das Kind denkt sich, warum geht nichts, sondern du sagst, schau, nimm ihn grad, schau, dass er parallel ist mit der Spitze, schau, dass der richtige Einsatz drin ist und dann, und es klappt. Und so ist es im Glaubensleben auch. Jemand findet jung zum Glauben und er muss ja erstmal lernen, oder? Wie sind denn die Zusammenhänge? Wieso macht man das und jenes nicht? Wieso soll ich jetzt, Entschuldigung, bloß zum Wachmachen. Wieso soll ich jetzt nicht mehr lügen und stehlen? Komisch. Es hat doch so lang gut geklappt. Wieso nicht? Naja, weil es nicht mehr dem entspricht, was du jetzt bist. Und das Zeugnis entspricht ja dann nicht mehr, dass du ein Kind Gottes bist, sondern dann bist du ja immer noch ein Kind Satans, weil die machen das. Ganz simpel mal runterbrochen. Gell? Und so müssen Kinder lernen und wir müssen lernen. Vers 12. Und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gott würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Wie es Gott würdig ist, als die Königin von Saba kam und Salomo sah, hat sie nicht nur Salomo, den König, gesehen, sondern sie hat das Umfeld des Königs gesehen. Und sie war zutiefst beeindruckt über das Verhalten der Diener des Königs, über die Speisen, die zubereitet wurden, über die Lieder, die gesungen wurden und. Sie war beeindruckt davon, weil sie den König sah und weil sie sah, was dem König wichtig war für seine Bediensteten. Und so haben wir auch einen König. Der Herr Jesus ist unser König und wir sind seine Knechte. Und die Welt wird an uns sehen, wie sich die Knechte und wie sich die Kinder Gottes verhalten. Wenn du einen Fehler machst, ihn einzugestehe, um Entschuldigung zu bitten, gehört auch dazu. Aber wie komme ich so weit, dass ich weiß, was Gottes würdiges Wandeln ist? Es gibt ein paar simple Sachen, ich habe es mal so genannt, die Basis der Heiligung. Die Basis dafür, dass du Gott die Möglichkeit gibst, dich zu verändern und dass er die Möglichkeit hat, dich in sein Bild zu verändern. Apostelgeschichte 2, Vers 42 ist der Raum. Schon wieder, Entschuldigung, jetzt bin ich mit Händen und Füßen unterwegs, ist der Raum, da lesen wir, sie waren beständig beisammen in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, in den Gebeten. Zuvor steht das Wort beständig, beständig. Versuch beständig dabei zu bleiben. Wenn es um die Lehre geht, du kannst die Hauskreise nutzen, du kannst Bibelstunden nutzen, du kannst das Wort Gottes lesen. Beständig. Versuch eine Beständigkeit in dein Leben reinzubekommen. In der Gemeinschaft beständig die Gemeinschaft zu suchen unter den Geschwistern. In der Gemeinde, in den Dingen, die angeboten werden, versuch beständig zu sein, beständig in der Jugend zu sein, in der Jungschar. Versuch beständig zu sein. Im Brotbrechen, heute um 9 Uhr war Brotbrechen, wo wir vom Herrn Jesus eingeladen sind, an seinen Tisch zu kommen. Es ist nicht alles, aber es ist eine ganz zentrale, wichtige Sache auch, wo du beständig da sein kannst. Mal geht's nicht, das ist mir schon klar, aber versuche eine Beständigkeit zu haben, dass dir der Herr Jesus vor Augen ist und sein Opfer, das er für dich gebracht hat. In den Gebeten eine Beständigkeit im Gebet zu haben. Okay. Dann, wie kann das praktisch sein in meinem praktischen Leben? Da könnt ihr nur aufschauen in 2. Petrus Kapitel 1, die Verse 5 bis 7. Einfach für dich, streich dir diese Verse an. Und hier hast du einen Raum, wo du lernen kannst. Hier hast du etwas, wo du üben kannst. Wir alle wachsen irgendwo. Wir sind nicht vollkommen sofort. Also vollkommen hier in unserem Leben. Sondern wir müssen wachsen in diesen Dingen. Wir müssen wachsen in der Liebe. Und hier haben wir eine gute Anleitung. Die heißt 2. Petrus Kapitel 1, die Verse von Vers 5 weg. Da heißt es, so setzt eben deshalb allen Eifer daran, und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Puh, das schaut jetzt erstmal aus wie ein verschlossenes Buch. Aber beginn mit einem Vers, den du vorne anhängst. Eine ganz simple Sache. Der Herr Jesus sagt mal, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Und jetzt hast du hier dieses, das du darreichen möchtest im Glauben, die Tugend darreichen. Da heißt es Ja, nicht Ja und Nein gleichzeitig zu sein, sondern wenn du Ja gesagt hast, was zugesagt hast, dann versuche es auch zu tun. Oder auch zu lassen, wenn du Nein gesagt hast. Aus dieser Erkenntnis raus, was richtig und falsch ist. Jetzt merkst du, du hast es einmal richtig gemacht, weil du dich beherrschen hast können und hast gesehen, okay, ich habe dem Ja gesagt und jetzt muss ich es auch tun und jetzt machst du das. Da heißt dann in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung. Du hast dich beherrscht, und hast es gemacht. Und jetzt geht's weiter. Jetzt hast du dich einmal beherrschen können, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, darin auch zu bleiben. In dem standhaften Ausharren die Gottesfurcht. Warum mache ich das? Weil das Wort Gottes sagt, ich soll nicht Ja und Nein gleichzeitig sein. Also, aus Gottesfurcht bleibst du standhaft in dieser Erkenntnis. In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, weil du dem Bruder nichts Böses möchtest, sondern für ihn ein gutes Gegenüber sein willst. In der Bruderliebe aber die Liebe. Herausfordernd, aber versuch es mal diese Woche mit diesem einen Vers. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Jetzt mache ich fertig. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Vielen Dank für eure Geduld.